Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort hören wir heute auf Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8. Zweiter Teil unserer neu begonnenen Reihe zur Offenbarung. Unterm Thema der kommende Herr steht über allem. Der kommende Herr steht über allem. Offenbarung 1, 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Am Ende der Predigt vom vergangenen Sonntag habe ich schon darauf hingewiesen, Adressat der Offenbarung ist die Gemeinde. Unabhängig von der Frage, wann die Entrückung der Gemeinde stattfindet und wie viel von den in der Offenbarung genannten Trübsalern die Gemeinde Jesu durchleiden muss, beschreibt die Offenbarung den Kampf, in dem die Gemeinde von Anfang an steht. Ich habe darauf hingewiesen, der Kampf ist ja im Prinzip immer schon derselbe. Das Besondere der Offenbarung, dass sie von der ultimativen Zuspitzung, von der einzigartigen, einmaligen, ultimativen Zuspitzung dieses Kampfes redet. Aber der Kampf mit seinen ganzen Vorhutgefechten ist 2000 Jahre alt. Es ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und ganz wichtig, es ist dabei nicht der Kampf der Gemeinde. Es ist auch nicht der Kampf des Volkes Israel. Es ist der Kampf Satans. Es ist die Empörung des Bösen gegen den allmächtigen Gott. Und dieser Kampf findet nun allerdings auch in der und um die Gemeinde statt. Also die ist davon mit betroffen. Denn da Satan an Gott selbst nicht rankommt, wendet er sich stattdessen gewissermaßen stellvertretend gegen das Volk Gottes. Wir sehen das beispielhaft sehr genau in Offenbarung 12, Vers 13. Da wird Satan aus dem Himmel geworfen und wendet sich schnurstracks gegen das Volk Gottes, die Frau, die den Knaben geboren hat. So kämpft Satan gegen die Heiligen. Aber letztlich ist es ein Kampf gegen Gott und der auch nicht von uns, sondern von ihm, dem Allmächtigen, geführt wird. Wir wollen im weiteren Durchgehen durch die Offenbarung in den weiteren Sonntagen versuchen, darauf zu achten, was denn jeweils genau die Aufgabe der Gemeinde in diesem Kampf ist. Besonders in den Sendschreiben zum Beispiel sollte das deutlich zum Ausdruck kommen, worauf sie zu achten hat, was sie falsch und was sie richtig machen kann in diesem Kampf. Das vor Augen zu haben, sollte uns vor einer falschen Blickrichtung bewahren. Wir schauen, weil es nicht unser Kampf ist, auch nicht auf unsere Kräfte. Denn da gilt, was Martin Luther im Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« geschrieben hat, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Ich weise auf diese Tatsache seit Jahren bei allen möglichen Gelegenheiten hin, auch zum Beispiel in Interviews, nicht immer zur maßlosen Begeisterung meines Gegenübers. Gelegentlich hatte ich da schon den Eindruck, die würden lieber was anderes hören. Denn der natürliche Mensch möchte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Der will die Ärmel hochkrempeln und durch Demos, Parteipolitik oder Aufklärungsarbeit und so weiter und so fort die Dinge zum Besseren wenden. Im Grunde ist das ja auch nicht falsch. Wir sind nicht dazu da, die Hände in den Schoß zu legen. Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. sollst du ruhen. Ich denke, das gilt auch heute in unseren Tagen, wenn es ums Wohl unseres Volkes, wenn es ums Ganze geht, äußerlich, menschlich betrachtet. Auch da gilt, 6 Tage sollst du arbeiten. Du sollst nicht den Herrn einfach alles machen lassen und denken, du kannst faul und bequem und feige die Hände in den Schoß legen. 6 Tage sollst du arbeiten. Am 7. sollst du ruhen. Gott hat uns Kraft und Weisheit gegeben, um auf dieser Erde das uns Mögliche zu tun. Das gilt auch in den Herausforderungen dieser Tage. Und deshalb sage ich auch immer, das eine tun und das andere nicht lassen. Das eine wäre in diesem Zusammenhang das, was wir tun können, um den Nöten, dem Unrecht, der Willkür dieser Zeit entgegenzutreten. Die Not womöglich zu lindern, Gemeinschaft zu pflegen, soweit es noch möglich ist, unter dem Diktat des Social Distancing, der Lüge Wahrheit entgegenzusetzen, der Feigheit und dem Duckmäusertum Mut entgegenzustellen. Das ist ganz gewiss zur rechten Zeit und im rechten Maß wichtig und geboten. Das alles aber wird in diesen Tagen, wenn überhaupt, nur noch Marginales, das heißt Randläufiges, ändern. Und deshalb ist das andere, dass wir unsere Hoffnung auf den allmächtigen Gott setzen, ihn um seine Hilfe anrufen und sein Wort verkündigen, viel wichtiger als das eine, das wir tun können. Denn das unsagbar Böse hat die Macht an sich gerissen. Eine jede menschliche Vorstellungskraft, meilenweit übersteigende Verführung und Verblendung schreitet gewissermaßen von Sieg zu Sieg und macht sich große Teile der Menschheit untertan. Sonst würden viele diesen Wahnsinn ja nicht mitmachen und gutheißen. Diejenigen, die meinen, sie könnten hier mit menschlicher Kraft noch etwas reißen, denen muss ich leider sagen, ihr dürftet euch in einem gigantischen Irrtum befinden. Dieser Kampf übersteigt unsere menschlichen Kräfte und Möglichkeiten bei weitem. Mit diesem Hinweis will ich ganz gewiss nicht Mutlosigkeit, Verzagtheit, Duckmäusertum und dem Mitmachen das Wort reden. Im Gegenteil, wer mitmacht, macht sich mitschuldig. Wer mitschweigt, macht sich mitschuldig. Aber wir brauchen eine wirklichkeitsgetreue Einschätzung der Lage. Und das heißt, dass auf der Gegenseite nicht vorwiegend Menschen stehen, mit menschlichen Mitteln und Möglichkeiten, sondern Satan, der Böse, die Lüge in Person. Wir stehen heute in einem Kampf weit größer und dramatischer, als ihn Martin Luther vor 500 Jahren zu kämpfen hatte. Martin Luther war in einem der Vorhutgefechte mit dem Bösen. In diesen Tagen ist die Welt dabei, von den Mächten der Finsternis in die Hauptschlacht hineingerissen zu werden. Damals schon auf dem Reichstag zu Worms klopfte der Tiroler Feldhauptmann Georg von Frundsberg, einer der berühmtesten Landknechtskommandeure seiner Zeit, eigentlich eine sagenhafte, bedeutende Gestalt seiner Zeit auf seine Weise, der sich wohl später auch der Reformation zugewandt hat. Der stand da und klopfte dem Martin Luther auf die Schulter, ein kampferprobter Mann, und sagte, Mönchlein, Mönchlein, du gehst jetzt einen Gang, dergleichen ich und meine Obristen auch in der allergefährlichsten Schlacht nicht getan haben. Bist du aber rechter Meinung und deiner Sache gewiss, so fahre in Gottes Namen fort und sei getrost. Ich muss denken, auch dieses Schlusswort, dieser zweite Satz, ist eigentlich sehr bedenkenswert, aus dem Mund eines solchen Feldhauptmanns. Wir heute gehen in eine Zeit, in der möglicherweise jeder Einzelne von uns einen nicht weniger gefährlichen Gang mit nicht weniger gefährlichen Entscheidungen zu gehen hat. Einen Gang, bei dem es nicht nur um körperliche Unversehrtheit, sondern um ewige Verdammnis und ewiges Leben geht. Frundsberg sagte damals zu Luther: Bist du aber rechter Meinung und deiner Sache gewiss, so fahre in Gottes Namen fort und sei getrost. Und in Gottes Namen ist Luther fortgefahren. Sein Lied, ein feste Burg ist unser Gott, bringt das auf den Punkt. Nicht ohne Grund wurde es das Lied der Reformation schlechthin. Und im Grunde hat Luther in diesem Lied kurz und prägnant den Inhalt der Offenbarung zusammengefasst. Und da wir aufgrund des Corona-Terrors nicht singen dürfen, will ich es uns wenigstens lesen. Eine feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, nämlich Satan, mit Ernst er's jetzt meint. Großmacht und viel List. Wir brauchen nur an die ganzen Lügendenken dieser Zeit. Sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Ist mir auch noch gar nicht so aufgefallen, Luther setzt hier Jesus Christus mit Jahwe Zebaoth in eins. Und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Der Sieg ist von vornherein klar, weil es ja nur einen einzigen allmächtigen Gott gibt, unseren Herrn Jesus Christus. Und deshalb weiß Luther voller Zuversicht zu singen: Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen. Er hat ja, als er nach Worms hineinging, vielen Mahnungen, Warnungen zum Trotz, dass er nicht lebend herauskommt, hat er gesagt: Und wenn in jedem Dach ein Teufel säße, so müsst ich doch hinein. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Das Werk, an das Gott uns gestellt hat, kann niemand aufhalten. Niemand. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, Satan, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht das Macht. Er ist Gericht am Kreuz von Golgatha. Er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und weil alles am Wort liegt, nämlich am Wort Gottes, fährt Luther im nächsten Vers fort: Das Wort, sie sollen lassen stehen. Luthers ganzer Lebenskampf ging im Grunde nie um dies oder das. Bei all den vielen Themen, mit denen er sich zu befassen hatte, zu denen er um Rat gefragt wurde, über die er geschrieben hat, die haben gewechselt. Der Kern blieb immer derselbe seines Kampfes. Der Kampf ums Wort. Ums Wort von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Und deshalb das Wort, sie sollen lassen stehen. Und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Luther redet von einem Kampf und ist in einem Kampf, in dem alles Irdische seine Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit zeigt. Alles Irdische, alles Hab und Gut, alles Ansehen in dieser Welt, selbst Familie und Frau stehen in diesem Kampf auf dem Spiel, sind in diesem Kampf gefährdet. Luther weiß, Dieser Kampf kann alles, wirklich alles kosten. Und wenn er dann scheinbar so lapidar sagt, lass fahren dahin. Sie haben's keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Dann will er Frau und Kind gewiss nicht abwerten. Aber er macht unerbittlich klar, auch die Rücksichtnahme auf Frau und Kind darf in diesem Kampf nicht zu faulen Kompromissen und falschen Entscheidungen führen. Denn es geht nicht nur für uns, es geht auch für Frau und Kind ums Reich. Das Reich Gottes, die himmlische Herrlichkeit, die muss uns bleiben, wenn wir uns nicht selbst durch Feigheit und Zurückweichen um unser ewiges Erbe bringen. Und so schön es ist, mit Frau und Kind auf dieser Erde noch eine möglichst lange und möglichst schöne und gute Zeit zu verbringen, ich wünsche mir das auch von Herzen, so ist das doch nichts im Verhältnis dazu, dass wir mit Frau und Kind das Ziel der Ewigkeit erreichen. Nochmal, Luther hat in diesem gewaltigen Lied den Kampf, von dem die Offenbarung schreibt und von dem, worauf es in diesem Kampf ankommt, in wenigen Versen zusammengefasst. Die vielleicht wichtigste Zeile darin ist, es streit für uns der rechte Mann. Auf ihn lenkt Luther den Blick, auf den Mann, den Gott für diesen Streit selbst erkoren hat, auf Jesus Christus. Es gab vor Jahren christliche Romane von Frank E. Peretti, die haben auch einen Blick hinter die Kulissen in die geistliche Welt gewagt. Sie waren spannend zu lesen, wir haben ein paar Mal geschenkt gekriegt, aber ich denke, sie hatten eine gefährliche Schieflage. Sie lenkten den Blick nämlich auf den Kampf der Engel Gottes mit den Dämonen Satans. Peretti wollte seine Leser wohl ermahnen, im Kampf, im Gebet diesen Kampf zu unterstützen. Gebet ist im Grundsatz ja auch wichtig. Und Engel kommen in der Offenbarung reichlich vor. Aber sie stehen nicht im Zentrum. Engel sind nur relativ unbedeutende, ausführende Organe. Der Blick der Offenbarung geht vielmehr auf den einen Mann, den Gott selbst erkoren hat. Auf diesen einen Mann richtet die Offenbarung unsere wesentliche Aufmerksamkeit. Und mit uns auch die der Gemeinden, an die die Offenbarung zunächst historisch gerichtet war. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Asia meint nicht den Kontinent Asien, sondern die römische Provinz Asien. Schauen wir uns, so Gott will, und wir leben am kommenden Sonntag näher an. Dieser eine nun stellt sich im Gruß vor, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Gnade und Friede einer angefochtenen und existenziell bedrohten Gemeinde. Was für ein Trost, was für ein Zuspruch, Gnade und Friede von Gott, dem Allmächtigen. Von dem, der da ist und der da war und der da kommt, wörtlicher der Seiende, der von jeher Seiende, das Wort Warende gibt es ja nicht von wahr, deshalb sage ich der von jeher Seiende und der Kommende. Gott stellt sich vor als der Ewige, der über Raum und Zeit steht. Aber mit einer ganz interessanten und entscheidenden Nuance. Normalerweise müsste es von der Logik her ja heißen, das tut es an anderen Stellen der Schrift auch, der da ist, der da war und der da sein wird. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Gott der Herr stellt sich hier aber vor als der Kommende. Darum geht's. Er wird nicht irgendwo sein, droben vielleicht überm Sternenzelt. Er ist im Kommen. Zu uns, in unsere Not. So wie er vor 2000 Jahren gekommen ist im Stall von Bethlehem, um für unsere Sünden zu sterben, so kommt er wieder, um unserer Not ein Ende zu machen und die Mächte der Finsternis zu vernichten. Der Kommende ist aber eben nun innerhalb der Trinität, wenn wir jetzt trinitarisch denken, nicht Jahwe, der Vater, sondern Christus, der Sohn. Indem sich der ewige Gott, der hier anfängt zu reden, als der Kommende identifiziert, bestätigt er die absolute Identität des Vaters mit dem Sohn Christus. Wir werden das noch weitersehen, im Prinzip Kapitel für Kapitel. So sehen wir es dann auf Vers 8. Da haben wir eine zweite Selbstvorstellung dessen, der hier redet. Und sie beginnt, der nächste Hinweis, ich bin. Ist nicht ohne Bedeutung, ich bin, ego I me. Ganz wichtig, ein Ich-Bin-Wort. Der an dieser Stelle redet Jahwe, beziehungsweise auch der Ich-Bin des Alten Testaments, mit dem sich Jesus in seinen Ich-Bin-Worten, ich bin das Brot des Lebens und so weiter, gleichsetzt. Und die Selbstvorstellung fährt dann fort, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der Kyrios, Gott, der Seiende, der von jeher Seiende, Unterkommende, der Allmächtige. Ich habe auch in der Vergangenheit schon darauf hingewiesen, die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, hat dort, wo im Hebräischen der Yahweh-Name steht, den die Juden ja aus Ehrfurcht vor diesem Namen Adonai, gleich Herr, gesprochen haben, mit Kyrios, gleich Herr, übersetzt. Das muss man beim Lesen des Neuen Testaments im Hinterkopf haben. Für den, der damals das Alte und das Neue Testament in Griechisch las, war beim Lesen des Begriffs Herr gleich Kyrios immer klar, dass hier von Jahwe die Rede ist. Und dieser Kyrios Jahwe bezeichnet sich nun hier wieder als der Kommende. Wieder die Gleichsetzung Gottes des ewigen Vaters mit dem kommenden Sohn. Und auf das läuft alles hinaus, auf das Kommen Jesu. Nochmal Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken. Dreimal in diesen 5 Versen geht es ums Kommen Gottes zu uns. Deshalb auch das Thema der Predigt heute. Der kommende Herr steht über allem. Und es ist ganz entscheidend, wer da kommt. Nämlich der Allmächtige, wörtlich der Allherrscher, der Pantokrator. Wir haben ihn hier als ganze Dreieinheit. Gnade und Frieden kommen nicht nur vom Vater, sondern auch von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Vers 4. Es ist ein Heiliger Geist. Die 7-Zahl bringt die Vollkommenheit und damit die Fülle dieses einen Heiligen Geistes zum Ausdruck. Wir haben das in der Offenbarung mehrfach noch, etwa Kapitel 3, Vers 1, die sagt, der die 7 Geister Gottes hat, oder 4, Vers 5, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind, und Kapitel 5, Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm, das 7 Hörner und 7 Augen hatte, die sind die 7 Geister Gottes. Die Symbolik kann also auch für dieselbe Sache wechseln. Ganz wichtig im Auge zu halten, einmal stehen die 7 Feuerfackeln, das andere Mal die 7 Augen für die 7 Geister Gottes. Wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, dass das Symbol jetzt wechselt, dann wird es im Verständnis schwieriger, da haben wir es deutlich gesagt. Gnade und Friede kommen also von Gott, dem Vater, dem ewig Seienden. Dann vom Heiligen Geist und ausdrücklich zusätzlich eingeführt, Vers 5, und von Jesus Christus. Der Sohn Jesus Christus wird vorgestellt zunächst mit mehreren Begriffen und Formulierungen, wer er ist und dann mit dem, was er für uns getan hat und tun wird. Er ist der Zeuge, der Märtyrer, der mit seinem Blut seine Liebe am Kreuz zu uns bezeugt hat. Er ist der Treue. Man kann das Pistos gleich treu, wie die Schlachter das tut, zur Zeuge hinzuziehen, der treue Zeuge. Ich neige dazu, es als eigenständige Bezeichnung zu verstehen. Es ist nochmal mit Artikel abgesetzt, der Treue. Und Jesus ist der Treue, das Ja und das Amen auf alle Verheißungen Gottes. Er ist der Treue und der Zuverlässige schlechthin. Wir können uns in jeder Hinsicht total auf ihn verlassen. Dann ist er der Erstgeborene aus den Toten, der Erste der Auferstehung, der für uns den Tod überwunden hat. Auch das, was für eine Zusage eben für eine Gemeinde und für Christen, die den Tod jederzeit vor Augen haben und die das wissen. Da kommt der, der den Tod überwunden hat. Und wir sind deshalb die, über die der Tod keine Macht mehr hat. Und der Fürst, der Erste, ganz wörtlich eigentlich, im Sinne von der Oberste aller Könige der Erde. In dieser Bezeichnung haben wir eine schwierige und oft missverstandene Spannung zwischen dem, was jetzt schon und noch nicht ist. Grundproblem des Neuen Testaments, denn in Jesus hat schon was Gewaltiges angefangen, aber es ist noch nicht zur Vollendung gebracht. Und es ist immer ganz wichtig zu erkennen, was hat jetzt schon angefangen und was ist aber noch nicht komplett da. Und da sehen wir hier, tatsächlich ist Jesus schon jetzt der, Matthäus 28, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dennoch ist eben zugleich Satan der Gott und der Fürst dieser Welt. Diese Spannung kriegen viele nicht miteinander auf die Reihe. Und nach Epheser 2, Vers 2, also dieses Äons wörtlich, und Epheser 2, 2 ist er der Fürst, der in der Luft herrscht. Die eine Tatsache, dass Jesus der Oberste aller Könige der Erde ist, und die andere, dass Satan Gott und Fürst dieser Welt ist, heben sich nicht gegenseitig auf, sondern sie ergänzen sich und relativieren sich. Ja, Satan ist der Gott und Fürst dieser Welt, dieses Äons, der in der Luft herrscht. Aber die Oberhoheit über alle Fürstentümer und Gewalten liegt in der Hand des Sohnes Gottes, unseres Herrn. Der aber respektiert sehr weitgehend, dass im Moment Satan der Gott und Fürst dieser Welt ist und sie regiert. Und zwar mit einem vor Gott gültigen Rechtsanspruch, das ignorieren viele, den er aufgrund der Sünde dieser Welt hat, weshalb ich seit mehr als 5 Jahren regelmäßig und mit Nachdruck darauf hinweise, nur eine konsequente Abkehr der weltweiten Menschheit von Satan und eine ebenso klare Hinwendung zum lebendigen Gott würde Satan dieses Rechtsanspruchs berauben. Nur so könnte das Reich Gottes friedlich auf dieser Welt umfassend Wirklichkeit werden. Weil diese Umkehr aber nicht stattfindet, sondern sich die weltweite Menschheit ganz im Gegenteil von Satan in alle möglichen Irrtümer verführen lässt, vom lebendigen Gott und Heiland Jesus Christus weg. Deshalb muss sich das Böse auswachsen und austoben zur völligen Gerichtsreife. Etwas, was wir in diesen Tagen konkret geschehen sehen. Damit das Reich Gottes umfassend Wirklichkeit werden kann auf dieser Erde, so allerdings in einem gigantischen finalen Kampf im Himmel und auf Erden, für den im Moment der Aufmarsch stattfinden dürfte. Dennoch ist das Reich Gottes auch jetzt schon ein- und angebrochen durch das, was Jesus für uns getan hat. Davon redet Vers 5, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Grundsätzlich hat Jesus Satan und dem Tod durch seinen Sieg auf Golgatha, durch sein Blut, die Macht genommen. Aber das wird heute im Wesentlichen nur dort konkret und Wirklichkeit, wo Menschen das auch für sich in Anspruch nehmen und heraustreten aus der Macht der Finsternis. Jeder kann das. Die Tür ist für jeden offen. Satan ist für jeden besiegt. Aber die Masse bleibt freiwillig unter seinem Joch. So wie sie sich seit Jahren freiwillig vom Bösen täuschen und terrorisieren lässt. Niemand muss bestimmten Politikern zujubeln und sie wählen. Zu allen Zeiten waren die Massen mit schuldig an den Gräueltaten der Tyrannen. Denn auch der mächtigste Despot, den es auf dieser Erde jemals gegeben hat und jemals geben wird, kann alleine gar nichts tun. Gar nichts. Gar nichts. Das muss uns klar sein. Wenn wir auf die Mächtigen dieser Erde schauen, auf die, die wir sehen und auf die, die im Hintergrund unsichtbar sitzen, so mächtig sie auch sein mögen, sie können alleine gar nichts tun. Sie brauchen Menschen, Mitmacher, die aus Feigheit, Bosheit oder Dummheit mitmachen und sein Böses umsetzen. So war es zu allen Zeiten und heute ist es nicht anders. Niemand muss das tun. 3 Ausrufezeichen. Niemand muss das tun. Nochmal 3 Ausrufezeichen. Niemand muss das tun. Jeder kann anders durch die Gnade Jesu. Jeder kann sich dem Bösen verweigern. Jeder kann sich verweigern, Unrecht auszuführen, mitzumachen, dazu zu schweigen. Genau genommen muss es sogar jeder, geistlich sowieso, vermutlich auch nach unserem geltenden Recht. Es ist ein gigantischer Irrtum und an Tragik und Dramatik kaum zu überbieten, dass auch von führenden Christen in diesen Tagen behauptet wird, Christen müssten sich jedem Unrecht der vermeintlichen Obrigkeit beugen. Ich bin völlig fassungslos. Wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, dann hat auch Wolfgang Wegert ein Papier, eine Stellungnahme veröffentlicht, dass sich Christen auch im Unrecht beteiligen müssen, als Gehorsam gegenüber der Obrigkeit sich und Gesundheit schädigen, wenn die Obrigkeit das befiehlt. So völliger Unsinn. Wenn die Obrigkeit befiehlt, dass wir uns und unseren Kindern einen halben Arm abhacken müssen, liebe Geschwister, dann hoffe ich doch, dass kein einziger auf dieser Welt das tut. Was für ein Unfug. Ich bin fassungslos, dass es Menschen gibt und dazu noch Christen, die einen solch verantwortungslosen Unsinn in die Welt setzen. Das müssen wir selbstverständlich nicht. Gott bindet uns ans Recht. Gott bindet uns nicht an die Willkür und das Unrecht, das menschenverachtende, satanisch Böse, der Unrechtsherrschenden. Wir können es in diesen Tagen gar nicht oft genug, gerade auch in die christliche Welt hineinschreien, nein, Gott bindet uns nicht an einen Kadavergehorsam. Liebe Geschwister, ich kann es immer wieder nur sagen, gerade in diesen Tagen, ich bin so empört und fassungslos. So empört und fassungslos. Wir haben doch von der politischen Seite seit 70, 80 Jahren eingetrichtert bekommen, nie wieder Kadavergehorsam. Nie wieder Kadavergehorsam, nie wieder Führergehorsam. Wie kann da ein Christ und Gottesmann hinstehen und sagen, wir schulden der Obrigkeit Gehorsam, selbst wenn sie menschenverachtendes und gesundheitsgefährdendes gebietet? Nein, wir sind als Christen verpflichtet, das Rechte zu tun, nicht das, was die Unrechtherrschenden gebieten. Und in Jesus Christus ist jeder Mensch, der heute hier sitzt, jeder, der heute zuhört und jeder sonst in diesem Volk und Land, jeder in die Lage versetzt, das zu tun, was das Recht in unserem Land verlangt. Und Recht darf nicht einfach mit Gesetz und Ordnung verglichen werden, verwechselt. Recht ist eine größere Ordnung. Nochmal eine ganz eigene rechtsphilosophische Thematik. Recht ist das Gute. Und wenn das Böse als Gesetz verfasst wird, als Verordnung erlassen wird, ist es deshalb noch lange nicht, in 100 und in 1000 Jahren nicht recht. Es bleibt Unrecht. Sollten wir aus der deutschen Vergangenheit gelernt haben. Und das sollten wir uns heute in diesen Tagen in aller Ernsthaftigkeit vor Augen halten. Wir als Christen sind verpflichtet, das zu tun, was das Recht verlangt. Recht zu handeln und nicht am Unrecht und Terror gleich auf welche Weise mitzuwirken und mitschuldig zu werden. In und durch Jesus geht es anders. Deshalb ist auch der wichtigste Ruf, um etwas an der Not dieser Zeit zu ändern, nicht der Ruf zu Demos, nicht der Ruf zur Wahlurne, sondern der Ruf, komm zu Jesus. Nur in Jesus kann dein Leben wirklich neu werden, auch zum Wohl und zum Segen unseres Landes. Wer in und durch Jesus anders ist und anders handelt, der ist von Jesus zu Königen und Priestern gemacht für Gott und seinen Vater. Vers 6. Eine gigantische Aussage, zu Königen und Priestern Gottes gemacht. Wir, die wir zu Jesus gehören. Es ist nicht einfach, in dieser Welt dem Bösen und der Sünde zu widerstehen. Die Macht der Verführung und der Bequemlichkeit ist zu groß. Sonst würden nicht so viele wissentlich und willentlich beim Bösen mitmachen oder dazu schweigen. Sie versprechen sich ja etwas davon. Ehre und Macht, Karriere und Geld oder einfach auch nur das Vermeiden von Unannehmlichkeiten. Es ist in der Welt des Bösen leichter, beim Bösen mitzumachen, als dem Bösen zu widerstehen. Denn wer dem Bösen widerstehen will, muss dazu aus der Reihe tanzen. Der fällt auf, dem bläst der Wind ins Gesicht. Der riskiert berufliche Nachteile, heute sogar Verlust des Arbeitsplatzes, in Zukunft vielleicht auch Kopf und Kragen. Es kann etwas kosten, dem Bösen zu widerstehen. Aber wer bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, dem wird es vom Herrn Jesus Christus reich entschädigt. Vielfachen Lohn wird er dafür bekommen. Für alle entgangene Würde und Ehre mehr als reichlich entschädigt als König und Priester des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, das sind wir heute schon. Denn es heißt, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Wir haben vor Gott eine geistliche Aufgabe und die Autorität dazu, auch für unser Volk Könige und Priester des Guten und des Rechten zu sein. In alledem, was Jesus ist und was er für uns getan hat, ist er schlussendlich der Überwinder des Bösen und des Todes schlechthin, der Sieger, dem allem Herrlichkeit und Macht ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch das eigentlich eine typische Verherrlichung Jahwes, die hier auf Jesus Christus angewandt wird. Er kommt zwar in Macht und Herrlichkeit, zugleich aber doch als der Gekreuzigte. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn zerstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. So wie er an Himmelfahrt mit den Wolken aufgefahren ist, so kommt doch am Ende der Zeit wieder. Jedes Auge wird ihn sehen. Wenn er kommt, wird es rund um den Erdkreis für keinen einzigen den geringsten Zweifel geben. Das ist auch ein einfaches Erkennungszeichen, ob der rechte Christus kommt oder der Antichristus. Wenn auch nur ein einziger fragen muss, ist das oder ist das nicht, dann ist das gewiss nicht. Er kommt für alle sichtbar in einer solchen Macht und Herrlichkeit, dass es nicht den geringsten Zweifel geben wird, wer da kommt. Alle werden ihn sehen, auch die, welche ihn zerstochen haben. Das sind im geistlichen Sinne natürlich wir alle. Wir alle haben ihn mit unseren Sünden ans Kreuz geschlagen. Wir alle haben ihn mit unseren Sünden durchstochen. Dennoch dürfte unzweifelhaft sein, dass hier insbesondere an die Übriggebliebenen des Volkes Israel zu denken ist. Gemäß Sacharja 12, 10 bis 14, wir haben es als Lesung gehört, wo es vom Haus David und den Einwohnern Jerusalems heißt, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, und das Land wird klagen, jeder Stamm für sich. Offenbarung 1, Vers 7, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Stämme des Landes, ist meines Erachtens eine exakte Bezugnahme auf diese Prophezeiung des Sacharja. Es geht nach meiner derzeitigen Erkenntnis hier eindeutig nicht um die Geschlechter aus allen Völkern, sondern um die Stämme und Sippen des Landes, nämlich des Volkes Israel. Das deutet die Schlachter 2000 auch in der Fußnote an, ist mir heute Morgen nochmal aufgefallen, habe mich gefreut. Die sehen es mindestens in der Fußnote auch so. Bei den Stämmen der Heiden im Unterschied zu den Stämmen des Landes. Hier, wie gesagt, meines Erachtens sicher von den Stämmen des Landes die Rede. Steht auch im Griechischen, ist daher missverständlich übersetzt mit Geschlechter. Das wäre eigentlich Gene, aber im Griechischen steht Phyle, ist tatsächlich der Stamm. Bei den Stämmen der Heiden sehe ich bis zum Erweis des Gegenteils kein Wehklagen. Sie sind bis zum Schluss verstockt in ihrer Auflehnung gegen den Allmächtigen. Obwohl sie allen Grund zur Wehklage hätten. Denn nun, am wiederkommenden Herrn, sehen sie, was sie mit aller Gewalt nicht wahrhaben wollten. Eine Chance um die andere haben sie verpasst. Ein ums andere Mal haben sie hartnäckig jede Umkehr verweigert, jede göttliche Mahnung an sich abtropfen lassen, jede voller Liebe ausgestreckte Hand des himmlischen Vaters abgewiesen, auf sie gespuckt, nach ihr geschlagen. Sie klagen nicht über eine verpasste Umkehr zum ewigen Leben. Sie klagen und trauern nach Offenbarung 18, 19, weil ihre Pläne nicht aufgegangen sind und weil ihr großer Wohlstand, ihre zentrale Handelsstadt und ihre Schiffe auf dem Meer vom Gericht Gottes in einer Stunde vernichtet wurden. Sie klagen, weil sie verloren haben, nicht weil sie die Wahrheit nicht erkannt und ihre Chance zum Leben nicht ergriffen hätten. Es ist bis zum Schluss ein gottloses und auflehnendes Klagen, kein zerknirschtes und bußfertiges über die eigene Schuld und Sünde. Von dem aber, vom bußfertigen Klagen, redet Gottes Wort hier in Offenbarung 1, Vers 7. Es ist ein Wehklagen, das entsetzt ist über die Sünde der eigenen, über die Größe der eigenen Schuld, über die Menge der verpassten Chancen. Aber eben auch ein Wehklagen, das nun diese letzte aller Möglichkeiten nutzt und anbetend die Knie beugt vor dem kommenden Herrn. Diese Stämme des Landes beklagen nicht ihre Niederlage und ihren materiellen Verlust, sie klagen seinetwegen, wörtlich gleich übrigens Sacharja 12, Vers 10, Epauton im Griechischen, seinetwegen. Wie man klagt um den erstgeborenen, eingeborenen Sohn, weil sie Jesus jetzt als ihren Messias erkennen, dem sie 2000 Jahre lang die Türen verschlossen haben. Und dann geht der Blick zum Schluss dieser Einleitung nochmal auf den Kommenden, der über allem steht, den Allmächtigen. Liebe Geschwister, was für ein immenser Trost, wenn wir diesen Kommenden, diesen Allmächtigen, unseren Herrn und Heiland nennen dürfen, wenn wir uns heute schon und in aller künftigen Not in seinen Händen geborgen wissen. Amen. Wir beten. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, wir danken dir, dass du uns den Blick auf den einen, den du erkoren hast, auf den einen Helfer, den einen Streiter, der für uns da ist, richtest. Wir müssen es nicht richten, wir können es nicht richten. Gewiss sollen wir auch die Hände nicht in den Schoß legen, aber uns unserer Ohnmacht in dieser Situation bewusst sein und wissen, dass alle wirkliche Hilfe, alles Heil nur von dir allein kommen kann. Aber du bist unterwegs. Das ist das Großartige an diesem Wort, das wir heute gehört haben. Du bist unterwegs, du bist schon der Kommende, du hast dich schon aufgemacht. Es dauert nur noch, bis wir dich sehen, dass du da bist. Aber du bist auch schon geistlich mitten unter uns. Und wir danken dir, dass du uns dadurch Mut und Zuversicht schenkst. Wir brauchen auch deine Weisheit jeden Tag in diesem ganzen Wahnsinn, wie wir recht mit den Herausforderungen umgehen. Mit diesem Unrecht, das den Menschen übergestülpt wird, mit dem Bösen, das ihnen angetan wird. Wir können dich nur bitten, dürfen uns aber auch darauf verlassen, dass du uns für jede Situation, für jeden Tag, für jede Stunde zur Seite stehst und auch mit der nötigen Weisheit, dem nötigen Mut, der nötigen Kraft ausrüsten willst. Und wir können dich nur von ganzem Herzen bitten, Herr, dass nicht nur wir, sondern auch noch viele in diesem Land, vor allem auch und gerade die Christen, doch erkennen, wozu sie berufen sind, nicht zum Mitmachen, nicht zur blinden, kadavergehorsamen Unterwürfigkeit, sondern zu einem aufrechten Eintreten für die Wahrheit und für das, was recht und was gut ist. Und auch für diejenigen, die verantwortlich sind in der Politik von ganz oben bis runter auf die lokalen Behörden, im Militär, in der Polizei und überall wo sonst, dass sich doch jeder bewusst ist, keiner von ihnen muss mitmachen. Jeder kann anders. Und jeder, der mitmacht, wird mitschuldig und wird spätestens von dir eines Tages zur Rechenschaft gezogen. Wir können dich nur um Umkehr bitten, Herr. Bitten dich, dass du das Böse noch aufhältst, solange es nach deinem Willen möglich ist und bald wiederkommst und uns bis dahin mit Kraft und Zuversicht und geistlicher Vollmacht und Autorität ausstattest. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.